Wer hat noch nicht mal, will noch mal die großen Fragen des Lebens heute hier abschließend behandeln.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Boah, Mike, was ist denn los bei dir? Ich sehe Bart.
Du, ich musste gerade lachen. Du hast gerade noch so ein Problem auf deinem Computermonitor gesucht, so über die Gleitsichtbrille schielend, auch nicht besonders gut rasiert. Ich habe hier so einen langsam ergraunten Bart. Das ist wie so 10 Jahre vorgespult in unserem Podcast.
Naja. Naja, also tatsächlich bin ich frisch rasiert, aber... Gut, das ist ja immer.
Das weiß man ja bei den jungen Leuten heutzutage nicht, ob das nun so Style ist oder ob das so passiert ist. Oder Style oder Vernachlässigung, das ist ja heutzutage, die Grenzen sind fließend.
Mike, was ist es bei dir?
Vernachlässigung. Auf jeden Fall, aber das ist es ist Gitarre im Studio auch egal, ob ich rasiert bin oder dem Ministerium im Homeoffice.
Ich muss sagen, es hat so ein bisschen so. Als ob das jetzt so der Beginn deiner Peter-Tedgren-Phase wird.
Boah. Ich glaube, da war in meinem Alter schon bei der dritten Scheidung oder so. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich will da Peter nicht zu nahe treten. Geiler Typ.
Nö, aber wenn du den Bart noch so ein bisschen so...
Ach so.
Und noch sehr viel mehr, ich sag mal, Lebenserfahrung ins Gesicht.
Also ich sag dir mal, für das musikalische Talent würde ich mir auch so einen Bart wachsen lassen, auf jeden Fall. Also wenn es daran liegt.
Nö, ist aber nicht schlecht. Lass das doch mal so.
Oh nee, das wird so grau. Solange man das auf dem Kopf noch nicht so sieht, die grauen Haare. Es ist ja ein Privileg, ergrauen zu dürfen, ne, da überhaupt noch Haare zu haben. Ich sehe echt jünger aus ohne Bart, dadurch, dass es eben schon so ein bisschen grau wird irgendwie. Ich weiß nicht.
Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Bart macht immer älter, ne? Selbst wenn es noch keine grauen Haare sind, die da drin stecken.
Ja, ja.
So, und seitdem ich bei Funk bin, trage ich nicht mehr Vollbart, sondern nur noch 3 Tage Bart. Siehst du? Das ist einfach um...
3 Tage Bart unter deiner Offiziersrotzbremse da.
Ja. Unter meinem Schnurrbart natürlich. Naja, das kommt noch dazu natürlich, aber... Das ist ja auch jugendlich, dieser Style, den tragen junge Menschen so. Ne? Ich passe mich da doch nur an, Mike. Ich passe mich doch nur an.
Opfer. Modeopfer. Naja.
Medienopfer.
Medienopfer.
Nein, das ist doch Antimode.
Ja, du bist ja jetzt eher auf die Täterseite gewechselt, ne?
Medientäter. Sehr gut. Medientäter Alexander Prinz. Können sich die einen oder anderen nochmal schön aufschreiben. Ich hatte ja die junge Freiheit damals angefragt auf ein Interview. Da habe ich gesagt, überhaupt kein Problem. Ich melde mich in ein paar Wochen nochmal. Und die fand das auch alles überhaupt gar kein Problem. Und dann bin ich aber bei Funk beigetreten und es fanden sie irgendwie nicht mehr so lustig. Und dann haben sie dann einen unflätigen Artikel über mich geschrieben.
Oh je.
Naja.
Was ist denn die junge Freiheit?
Na, das ist so ein...
Junge Welt kenne ich, aber...
Ich sage mal, es wird in Medienkreisen als die Vorfeldberichterstattung der AfD betrachtet, ohne dass ich das jetzt selber so einschätzen möchte. Mhm. Ne, nur Hörensagen. Stellen wir das mal so in den Raum. Und was natürlich nicht bedeutet, dass man nicht trotz allem, wenn dann Gesprächsangebot kommt, sich auch mal mit denen unterhalten kann. Aber die hatten dann offensichtlich keinen Bock mehr. Naja.
Das ist ja dann, erzählst bestimmt was komplett anderes, nur weil du jetzt irgendwo unterschrieben hast. Aber du bist ja jetzt ein Schlafschaf. Was willst du da?
Teil der Systempresse. Oh ja. Na, und deswegen sind wir ja jetzt auch am Samstag bei der Taz.
Ja, genau. Ich bin mal gespannt, ob da vielleicht auch 1-2 Podcast-Fans da sind. Kann ich gar nicht so einschätzen, ob die sich sowas geben.
Ne, das sind bestimmt nur selber Podcast-Betreibende.
Oh ja, das wird bestimmt so. Das ist so wie, gibt so Länder, in Niederlanden ist das oft, wenn du da Konzerte spielst, da ist so 80% des Publikums sind da selber Musiker. Weißt du, die so mit verschränkten Armen dastehen und so bei jedem Verspieler so das Gesicht verziehen an der Bar hinten. zum Glück sind wir da jetzt in den normalen Zuschauermarkt durchgebrochen, aber früher war das oft so. Es gibt so Länder, da ist das schlimm. Also so ähnlich könnte ich mir das auch im journalistischen Kontext vorstellen.
Ja, wir werden da bestimmt die ganze Zeit nur gejudged, ne? Also vielleicht sollten wir uns doch kurz überlegen, was wir da eigentlich besprechen. Nicht, dass wir zu viel Bullshit bezahlen.
Eigentlich erst recht nicht. Erst recht nicht. Hm. Sollen sie im Neid ersaufen?
Neid ersaufen über diesen Podcast, der nur Geld kostet und kein Geld einbringt und nur eine Nischenzuhörerschaft hat. Das
aber halt in einer Nische, die wahrscheinlich doppelt so groß ist wie die Öffentlichkeit der meisten, die dann da zuhören live. Aber ja, gut. Wir können uns da schon mal unterhalten, worüber. Aber sollte das ein bisschen ins Thema dort passen? Nee, ne? Weil das ist doch so übergeordnet. Wir sind ja da schon eingeladen.
Geht um den Osten.
Ja, weil wir da die Ostvögel sind, ne? Das ist ja auch immer irgendwie so ein Paradoxon, das sollten wir da auch mal ansprechen, dass Berlin immer so tut, als ob es nicht im Osten wäre. Das ist immer irgendwie so. Das war schon zu DDR-Zeiten so.
Ich frage mich, wie viel Osten in West-Berlin gesteckt hat oder ob das wirklich so befeuert wurde von allen Seiten, dass das wie so eine Art Enklave ganz anderen Lifestyle hatte.
Also ich kann mich...
Oder ob das trotzdem ein Stück
Also eine meiner Lieblingscousinen, also ich bin ja so ein Nachzügler in unserer Familiengeneration. Ich habe ja Tanten, die sind über 90 Jahre alt. Und eine Cousine von mir, die eine Tochter von einer älteren Tante, dementsprechend auch eine etwas ältere Cousine, die hat in West-Berlin studiert damals. Und die hat schon erzählt, dass das echt anders war im Vergleich zu anderen Studienstätten in Westdeutschland und so weiter. Also man bekam das ja auch ein Stück weit dann noch ein bisschen besser gefördert. Aber war schon so ein eigenes Selbstverständnis und so ein, ja, war schon so eine Art abgeschottetes Biotop ein bisschen. Merkt man da allenthalben, wenn die da so davon erzählen. Also du bist ja da ständig auch auf die Mauer gestoßen, ne?
Aber sind die dann auch in den Osten rübergekommen?
Die sind immer mal zum Feiern und zum Einkaufen oder so in Osten gegangen, ja.
Das ist eigentlich die beste Situation, ne? Ein bisschen Osten, wenn man Bock drauf hat, aber...
Ja.
Nicht auf Zwang.
Ja, das ist ja.
Da konnte man die sozialistische Utopie mal erleben, bis man die Schnauze voll davon hatte und dann konnte man sich wieder verpissen. Das ist doch.
Absolut. Also deshalb hat ja zum Beispiel der damalige Sänger von Feeling B, ne, der mit zwei Rammstein-Musikern damals in dieser DDR, was war das, Punk-Band, Anarcho, keine Ahnung, war eine krude Musikmischung, super coole Band. Der Sänger Aljoscha Rompe, der hat ja auch die Schweizer Staatsbürgerschaft gehabt und der hat echt den Traum gelebt. Ne? Der konnte in die DDR, wann er wollte und konnte wieder raus, wann er wollte. Und hat quasi auch so die ganze Musikszene immer mit irgendwelchen Gütern versorgt, hat da Sachen, Instrumente mitgebracht und sowas. Aber für den war die DDR natürlich der Hammer, ne? Also wenn du da hin konntest, wann du wolltest und wenn es dich angekotzt hat, hast du dich eben wieder verpisst. Ne? Also weil ich glaube, sein Vater war Schweizer Staatsbürger. Hm. Sein Stiefvater war, glaube ich, ZK, der SED-Mitglied sogar.
Oha.
Ist schon, da konnte man es in der DDR, glaube ich, aushalten, wenn es so war. Ne?
Auf jeden Fall sehr skurrile Biografien.
Ja, na, ein Stück weit war es ja in meiner Familie auch so. Also meine Mutter, die hat ja auch quasi so ein Dauervisum für Westdeutschland gehabt. Die musste das gar nicht mehr einzeln beantragen, weil sie ja blind ist und man natürlich auf Schwerbehinderte in der DDR auch gut verzichten konnte. Also war es irgendwie drüben geblieben. War, glaube ich, keiner böse gewesen. Ja, von daher hat da so der Warenfluss und so eigentlich auch gestimmt. Ne? hatte ich ja schon mal erzählt, meine Eltern waren ja auch, als die Mauer gefallen ist, gerade beide drüben im Westen. Nur ich musste hier bleiben, damit sie den guten Jungpionier nicht verlieren. Ja. Deshalb sind immer die ganzen Vergleiche, so die heutzutage auch so mit Nord- und Südkorea angestellt werden oder so, das hinkt halt alles völlig, ne? Weil das eine viel, viel durchlässigere Grenze war mit Briefverkehr, mit Telefonaten. Zwar einer gewissen Überwachung dahinter, ne, oder drüber gezogen, aber man hat zumindest auch Kontakt gehabt oder so. Ne? Das ist in Nord- und Südkorea ja völlig undenkbar, dass da der eine, dass die da in Nordkorea südkoreanisches Fernsehen gucken oder Zeitung lesen oder irgendwie sowas. Also das kann ich mir da eigentlich nur im absoluten Underground vorstellen. Das ist da schon abgeschotteter. Da sind ja wirklich Familien, wo jetzt die letzten Leute sterben, die sich noch kennen. Ne? Also, die sich noch persönlich.
Ja, und in der DDR sind Möbel für IKEA gebaut worden und in Nordkorea werden Waffen für Putin gebaut. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied.
Ja, das stimmt allerdings, ja. Ja.
Ja, aber wollen wir dann auf der Bühne dann, wenn wir da so uns dann in so tun, als ob wir ein gemütliches Zuhause-Feeling hätten, wollen wir dann wirklich über DDR-Themen reden? Weil das, also das fände ich dann schon wieder ein bisschen drüber irgendwie.
Nö, also das soll jetzt überhaupt nicht, weil was wollen wir groß über DDR-Themen reden? Also wenn es sich darauf ergibt, dann können wir das mal wie immer mal so kurz anreißen mit einer Anekdote und du mit einer verwunderten Entgegnung. Aber das sollten wir jetzt nicht da zur kompletten Agenda machen. Nee, überhaupt nicht. Also die DDR spielt ja bei uns insoweit eine Rolle, als dass unsere Sozialisation im Schatten der DDR das formt, was wir über aktuelle Entwicklung denken. Darum geht es ja eher bei uns, oder?
Ach so ist das gut, dass du mir das nochmal erklärt hast, Mike.
Aber man muss sich das immer etwas bewusst machen, ne?
Ja, nicht, dass man den Fokus verliert in diesem Podcast und am Ende gar nicht mehr weiß, worum es geht.
Es geht ja nicht darum, was Gruppenratsvorsitzender Alexander davon gehalten hätte. Das ist schon klar.
Ja, so, aber es geht natürlich auch um unsere persönlichen Erfahrungen abseits der historischen Perspektive, sage ich mal.
Ja.
Beispielsweise hast du gerade deinem Kater die Eier abschneiden lassen, habe ich gehört.
Zwei Katern.
Zwei, oh Gott, oh Gott.
Ja, die waren heute, sind heute Morgen zur Kastration eingerückt beim Tierarzt. Ich habe sie vorhin gerade abgeholt, weswegen ich mich gleich für letzte Woche revanchiert habe sozusagen und du diesmal auf mich warten musstest und zeitliche Flexibilität an den Tag zu legen hattest. Vielen Dank dafür. Ich musste mich da halt noch ins Wartezimmer setzen und bis die beiden Herren dann, die waren noch nicht ganz aufgeschlummert. Und ich sag mal so, die Laune war durchwachsen beim Abholen, ne? Aber verständlicherweise irgendwie. Da saß da auch so eine ältere Dame, als ich dann im Wartezimmer vorbeilief mit den beiden Körben. Ach, sind die niedlich! Das ist ja auch noch so relativ junge Kater, ne? Und da habe ich gesagt, ja, na, die kommen gerade vom Kastrieren. Das ganze Wartezimmer so, oh! Waren komischerweise alles ältere Herren mit ihren Hunden da, außer der einen Dame, weiß ich auch nicht. Aber wir wollen sie halt auch rauslassen und so weiter. Und es rennt da draußen echt genug nicht kastrierte Katzen rum. Und das ist schon alles viel zu viel. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir die aus dem Tierheim geholt haben. Weil da eben viel zu viele Katzen auflaufen.
Mhm. Ne?
Das muss man. Aber es ist natürlich kein schöner Gedanke irgendwie. So. Naja.
Nee, vor allen Dingen, ja, wenn man vor allen Dingen das ummünzt. Ne, man neigt ja dazu, seine Haustiere auch so ein bisschen zu vermenschlichen.
Hm.
Wenn man das mit so einer menschlichen Perspektive betrachtet, was das eigentlich bedeutet. Naja gut, du hast jetzt hier netterweise dein Auskommen und dein Zuhause, aber du solltest bitte Eunuch werden. Ne? Das ist so ein bisschen wie der in den italienischen Stadtstaaten der Renaissance, wenn du dann Jungen aus dem niedrigen Stand hast, die dann von ihren Eltern an Höfe gesandt wurden, an Musikakademien,
ja,
um da als Eunuchen diese hohen Falsettgesänge dann zu konservieren und zu verbreiten.
Das ist schon auch eine, ich meine, es gibt ja heute noch Sänger, die in solche Höhen kommen, ne? Aber das ist ja nur so, ich weiß nicht, was ist denn das dann, Countertenor oder irgendwie sowas? Die noch solche Falsett-Sachen singen. Aber das ist trotzdem nicht das Gleiche, ne? Weil das sind ja normal entwickelte Männer, die wirklich nur das mit einer Kopfstimme irgendwie machen. Mhm. Und diese Eunuchensänger früher, die haben ja wirklich mit einem Brustkorb von einem ausgewachsenen Mann das mit vollem Zwerchfelldruck singen können, solche Töne.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und das muss schon also krass sein. Ne? Ich glaube, es gibt weltweit noch ein paar Eunuchensänger oder irgendwie.
Gibt's wirklich, ja?
Ja, also die sind jetzt nicht wegen der Musik irgendwie kastriert worden oder so, aber die hatten wegen irgendwelcher hormoneller oder körperlicher Fehlentwicklung oder so. Sowas gibt's schon noch irgendwie vereinzelt, habe ich zumindest mal was drüber gelesen. Gibt's dann auch ein, zwei Leute, die da mal Sänger geworden sind. Aber das ist schon eine, ja, wie soll man sagen, eine sehr barocke Entwicklung der Musik, ne? Also sehr, sehr so end of the line irgendwie. muss man sagen. Aber ich gebe dir natürlich recht, wenn man es total vermenschlicht, sage ich mal, im Sinne der Überbevölkerung gibt es eigentlich keinen Grund, oder wenn man manche Idioten rumlaufen sieht, Menschen nicht auch kastrieren zu lassen. Ne? Irgendwie, aber das geht im Sinne der Menschenwürde natürlich nicht. Zum Glück.
Aber gibt es nicht irgendwie eine weniger invasive Möglichkeit, als denen komplett die Eier abzuschneiden? Also
bei Katzen? Du meinst wie bei Menschen, so chemische Kastration oder sowas?
Na ja, so, oder dass man nur irgendwas kappt oder
Androkur,
so.
Ne? Oder was es da für Medikamente gibt.
Ist dann sicherlich wieder eine Geldfrage einfach, ne?
Ich weiß nicht, wie ob das... Dass da irgendwie funktioniert, ja. Ich meine, bei Haus, es hat wahrscheinlich auch was mit der Kontrolle zu tun, ne? Vor allem dieses Kastrieren hat vor allem auch was mit Straßenkatzen und so weiter zu tun, ne? Den kannst du ja jetzt nicht irgendwie jede Woche eine Pille geben oder irgendwie sowas.
Nee, das ist schon klar. Ich meine, es hat ja natürlich auch noch andere Auswirkungen auf das Tier, ne? Also diese hormonellen Unterschiede. Das hat ja wohl auch irgendwas mit einem verringerten Aggressionspotenzial und solchen Geschichten zu tun.
Kann sein, also
hab oft gehört, dass das Kater danach irgendwie weniger territorial sind und weniger aggressiv und...
Also ich sag mal, das Räumkommando, die jetzt bei uns die Monate zu Hause gewütet haben, das wäre schon nicht schlecht, wenn die mal bei den Gang runterschalten. Ne? Das waren schon einige Blumenvasen, Blumentöpfe und was weiß ich alles, was wir da jetzt geopfert haben. Letzter Zeit, die haben schon ganz schön Scheiße gebaut, aber das kann ja auch einfach daran liegen, dass sie noch Teenager sind, ne? Und uns richtig krachen lassen irgendwie.
Also wenn jetzt die Kindheit nicht vorbei ist, dann weiß ich auch nicht.
Tja, wer weiß. Wer weiß, klar, aber ich nehme an, das wird einfach eine Kosten-Nutzen-Aufwand-Sache sein. Ich, keine Ahnung. Meine Frau kommt aus dem Tierarzthaushalt, da kann ich mal fragen, vielleicht weiß die das, aber ich habe ja nicht Jura studiert, weil ich in solchen Fragen so bewandert bin. Von daher, nee. Aber wie gesagt, es ist beim Tierarzt immer so, ja, ist immer eine komische Stimmung irgendwie, ne? Wenn da auch wirklich so richtig krasse Hunde, vor dem da auf der Straße echt zusammenzucken, würdest du mit eingekniffenem Schwanz da reintappeln und du merkst, dass die großen bösen Jungs da richtig, richtig Schiss haben. Ne? Das tut einem schon immer echt leid, die armen Kerle. Ja, Tierarzt ist für Tiere wirklich nicht schön.
Ja, ist auch für die Leute, die mit den Tieren zum Tierarzt gehen, nicht schön.
Nee,
ist ja auch ab und zu mal mit Katzen dahin und... Also wie meine Arme danach aussahen.
Also du hast auch Haustiere immer gehabt, oder?
Nee, das sind immer nur so Haustiere von Freundinnen gewesen.
Ah, okay.
Ich bin tatsächlich aus einem Haushalt ohne Tiere.
Ach, okay.
Ich bin das überhaupt nicht gewöhnt. Deswegen, mir liegt das auch super fern, der Gedanke, ein Tier in mein Haus zu sperren. Also ich kann das verstehen, wenn man irgendwie einen großen Garten hat und da irgendwie ein Tier... dass da irgendwie, weiß ich nicht, eine Laufente, dass dann die dann die Schnecken frisst.
Du bist so ein Laufententyp auf jeden Fall.
Nee, es war jetzt natürlich ein Gag so, ne? Aber hab da wenig Ambitionen und auch wenig Bedürfnis, muss ich sagen.
Na, aber du bist so ein Typ, der immer Frauen mit Katzen abschießt, oder was? Ist das ein...
Also erstaunlicherweise schon, ja. Doch. Nein, nee, es stimmt auch nicht. Also es war auch das eine Mal war es eine Hündin, die war aus, wo waren die her? Aus Rumänien oder aus Bulgarien gerettet irgendwie. Mit der hatte ich eine sehr enge Verbindung tatsächlich. Es war ein toller Hund. Hm. So ein Australian Shepherd. Finde ich ja ganz fantastisch. Also generell so mittelgroße Hunde.
Ja.
Die jetzt nicht so, ne? Die einfach so ein bisschen Energie haben und raus müssen und ein bisschen einfach so, auch so einen empathischen Eindruck machen, ne? Mit dem man auch einfach so ein bisschen so eine Wellenlänge entwickeln kann. Das finde ich schon schön. Also ich glaube, ich bin eher der Hundetyp, aber ich habe nie eine Verbindung damit gehabt. Deswegen.
Ja, es geht dann auch mal relativ schnell, wenn man Pech hat, irgendwie, dass man dann den Hund lieber mag als das Frauchen, ne? Gibt's ja auch.
Das lasse ich jetzt unkommentiert.
Naja, das meinte ich jetzt nicht körperlich hier. Claudia hat einen Schäferhund oder so. Um Gottes Willen, den alten Ärzteklassiker.
Wie bist denn du das? Was? Da, okay, also auf der Ebene war ich jetzt noch gar nicht unterwegs, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Aber ich weiß nicht, was für Gedanken dich umschweben, wenn du in der Tierarztpraxis sitzt.
Nein, ob Gottes Willen, das war nur, weil ich sagte, es geht dann schnell, dass man manchmal den Hund lieber mag als das Frauchen. Da hast du gesagt, das lasse ich unkommentiert. Ja.
Auf den Hund gekommen, bekommt da eine ganz andere Bedeutung. So, ich muss sagen, ich fände es eigentlich ganz lustig, wenn wir mal wieder so eine Spezialfolge machen würden zum Thema interessante Karriereentscheidung, weil wir jetzt gerade beim Thema Eunuchensängern waren.
Das ist allerdings eine Karriereentscheidung. Was kannst du da noch machen? Security im Harem und Falsettgesang. Das war's dann, oder?
Also du könntest noch als Warnmelder arbeiten vielleicht, Feuersirene. Ich würde dir jetzt auch, also es sollte jetzt eigentlich die perfekte Überleitung sein zu der Frage, die wir gestellt haben.
Ja.
Ja, deswegen, ich wollte jetzt nämlich gerade, wir hatten ja die Frage gestellt auf Spotify, ob wir mal solche Spezialfolgen mal wieder machen sollten. Ich habe ja da reingeklimpert, welchem Spezialthema sollten wir mal eine eigene Folge widmen? So, ich würde gerne mit dir das mal besprechen, was wir hier als Beispiele bekommen haben. Beispielsweise Castingshows und wie man wirklich berühmt wird.
Kommt drauf an, womit?
Na, mit Castingshows offensichtlich.
Auch mit Castingshows. Also da kenne ich mich nun wirklich eigentlich überhaupt nicht aus. Also in Sachen Musik hat, glaube ich, Dave Grohl dazu ewig gültig gesagt, was dazu zu sagen ist. Also stellst dich da irgendwie hin und spielst und singst dein Herz raus und irgendwelche Idioten sagen, das ist nicht gut genug. Also das kann irgendwie nicht die Lösung sein. Ne? Du solltest in der beschissensten Band der Welt spielen und die Zeit deines Lebens haben mit deinen Kumpels. Und ob du dann Nirvana bist oder irgendjemand, von dem nie jemand was gehört hat, das liegt nicht in deiner Hand. So sehe ich das da. Ne? Also da andere über Kunst urteilen zu lassen, also wenn es einem um die Kunst geht, ne, wenn es einem um den Fame geht, dann kann man natürlich in einer Castingshow richtig sein. Also die Wege, die können dann schon nach oben zeigen. Das sieht man ja bei vielen amerikanischen Superstars, ne, von Britney Spears bis Mr. Timberlake oder was weiß ich. Die waren ja früher alle in Castingshows auch schon unterwegs.
Die waren vor allen Dingen alle in diesem Disney Club.
Ja, aber
also das sind,
da waren sie ja gecastet sozusagen. Ne? Also keine Castingshows an sich, aber...
Ich wollte gerade sagen, also dieses typische Deutschland sucht einen Superstar oder so, das funktioniert ja überhaupt nicht mehr. Also wer von denen ist denn wirklich ein Star geworden? Also selbst Alexander Klavs, ne, so der Gewinner der ersten, ich meine, der spielt jetzt Musicals irgendwie. Ne, und
ach ja.
Aber doch auch nicht auf einer Ebene, auf einer krassen Ebene so, ne?
Nee, ich glaube, da kann man höchstens von Castingshow-Überlebenden sprechen, ne, die ab und zu nochmal in irgendwelchen Shows. Ja, die wollen ja die Show verkaufen eigentlich und nicht den Künstler, ne, dass dann am Ende dabei jemand rauskommt, der wahnsinnig gut ist. Und wenn er dabei rauskommt, hat er nichts davon, weil bis dahin hat er Verträge unterschrieben. Also viel eigene Rechte hat er dann nicht mehr.
Das ist ja so, ne? Also das war ja jahrelang so, oder vielleicht ist es immer noch so, dass wenn du da gewinnst, dann hast du erstmal zwangsläufig einen Vertrag mit Dieter Bohlen.
Ja, so, also zumindest wurde das so kolportiert. Ich kenne die Verträge nicht, aber so war das, glaube ich, auch. Ne? Ist Pietro Lombardi aus dem Casting-Umfeld?
Ja.
Damals entstanden, ne?
Der ist doch aus dem Dieter Bohlen-Umfeld.
Ja, ja, aber der ist ja gut unterwegs, ne? Also ich meine, ist jetzt auch niemand, der musikalisch, also die Leute, die da gewinnen, die haben schon auch was drauf, ne? Muss man sagen.
Der hat ja aber auch Dieter Bohlen lange die Treue gehalten, ne? Anders als andere, die dann verschwunden sind.
Ja, das stimmt schon, ja.
Mächtige Verbündete sind es.
Mächtige Verbündete, aber so eine Art Mentor ist wenn man berühmt werden will, schon gar nicht so verkehrt. Ne?
Also das ist ganz wichtig, glaube ich. Die Frage ist nur, wie bekommt man einen Mentor? Mike, würdest du jemanden, der zu dir kommt und sagt, Mike, möchtest du mein Mentor werden? Würdest du jemanden annehmen?
Das kommt drauf an, wie groß das Talent von demjenigen ist. Und bei Mentoren ist es, glaube ich, auch das Schwierige, dass der Mentor selber merken muss, wenn er demjenigen im Weg steht. Also das ist so. Also ich würde mich jetzt nicht als Mentor bezeichnen oder so, aber ich habe ja zum Beispiel von Olafur Arnalds die ersten beiden Platten rausgebracht. Und das Talent von dem ist so groß und war so riesig spürbar. Das ist, glaube ich, vielleicht die Leistung, auf die ich am stolzesten in dem Zusammenhang bin, dass ich den Moment gemerkt habe, wo ich gemerkt habe, okay, du musst dem aus dem Weg gehen. Du stehst dem nur im Weg mit deinem kleinen scheiß Hobby-Label, was du ja hast und so weiter. Der Typ hat so ein riesen Talent, das kann ein Weltstar werden. Lass den einfach los und sein Ding machen. Ne? Ich würde das schon machen, wenn ich in jemandem großes Talent entdecke und auch die Persönlichkeit so ist, dass man ihn da so train kann, so Karate-Kid-mäßig irgendwie. Ich glaube, das würde ich machen, ja. Ja, auf jeden Fall. Also wenn es jetzt im musikalischen Zusammenhang ist, ne? Ich weiß nicht, wenn wir jetzt von Jura reden oder so, weiß ich nicht, ob ich da zum Mentor tauge.
Also mal ganz kurz, du hast Olafur Arnalds rausgebracht.
Ich habe die erste Platte von Olafur Arnalds veröffentlicht, ja.
Was?
Ja.
Krass. Wusste ich gar nicht.
Ja, da gibt's.
Das ja.
Gab's, glaube ich, 1000 oder 2000 CDs damals irgendwie, sind heute gesuchte Sammlerstücke.
Ja, das ist ja heftig.
Eulogy for Evolution, die erste LP, und dann kam noch eine EP.
Krass. Na, Respekt, Mike. Also da hast du auf jeden Fall einen guten Riecher gehabt. Und den kennst du durch deine Skandinavien-Eskapaden.
Genau, den habe ich mal in Island kennengelernt. Da hat er mir mal eine CD in der Hand gedrückt, ja.
Crazy.
Da war so 16-jähriger Kid. Crazy. Irgendwie.
Crazy. Ach, wie krass. Habt ihr noch Kontakt?
Ja, ist ein guter Kumpel. Also schön. Der ist auch nach wie vor mega am Boden geblieben. Also eine wunderbare Mischung zwischen totaler, schlagfertiger und witziger Schelm und ganz, ganz zurückgenommener, schüchterner Typ. Also ist eine ganz eigenartige, krute Mischung, der Mann. Aber ich glaube, wir haben schon mal ein Konzert von ihm gesehen, hat so die Ansagen, die er zwischendurch immer macht, da kann man so ein bisschen erahnen, erspüren, wie er so tickt.
Weißt du, Mike, das mag ich ja an dir. Wir haben jetzt hier schon 100x Folgen rausgebracht und seit Jahren miteinander zu tun. Und das hast du gerade zum allerersten Mal gesagt, so, ne? Das sind so Dinge.
Ja, das hat sich ja bis jetzt nicht ergeben, ne? Das ist ja auch jetzt nichts, wo ich hier eine Ultraleistung habe oder so. Wie gesagt, die einzige Leistung, die ich mir in dem Zusammenhang einbilde, ist, dass ich gemerkt habe, okay, steht eben nicht im Weg rum. Der macht sein Ding viel, viel größer, als du es begleiten kannst. Ja.
Auf der anderen Seite ist es halt auch immer dieser Emanzipationsmove, der da notwendig ist.
Ja, total.
Für den Schüler, ne? Also dann zu sehen, ich habe jetzt meinen Meister sozusagen oder mein Mentor sozusagen.
Das ist auf jeden Fall so. Und das ist auch oft mit echt schweren Brüchen verbunden, ne? Und mit Geschichten von Verrat und was weiß ich und so weiter, weil so kommt man an, auch als Band steht man immer an so einem Punkt. Ne? Irgendwann wirst du mal wenn du ein bisschen Erfolg hast, von einer kleineren Plattenfirma, die dich hochgebracht hat, den nächsten Schritt zur nächstgrößeren machen müssen. Und da haben nicht alle Leute bei kleineren Plattenfirmen oder so die Einsicht da rein, okay, nö, das ist schon in Ordnung, das so zu machen. Ne? Wir hatten da bisher immer Glück. Aber bei vielen, vielen anderen Bands irgendwie, da sind das auch schwere Schritte, wo ja Freundschaften zugunsten von Businessbeziehungen sterben. Ne? Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Und kann man oft erst im Nachhinein beurteilen, was da richtig war und was nicht. Ne? Also für viele hat sich auch herausgestellt, die sind dann Jahre später wieder in ihrem kleineren Setup gelandet, egal ob Schriftsteller, Musiker oder Schauspieler oder sowas, und fahren da besser, ne? Eine gewisse Kernzielmarke, eine Nische zu bedienen, als hier den ganz großen Breitenwurf zu probieren im Mainstream.
Ja, aber aim for the stars, ne? Also wenn man die Möglichkeit hat und also das zumindest realistisch überdacht hat und das jetzt kein Schnellschuss ist, warum soll man es nicht versuchen? Aber dann ist dann ganz wichtig, dass eben bei dieser Emanzipation keine Brücken verbrannt werden.
Ja.
Finde ich.
Ja, natürlich, klar. Aber das lässt sich manchmal auch nicht vermeiden, ne? Weil, wie ich sagte, es ist ja, weil das auch nicht jeder diesen Entwicklungsprozess nachvollziehen kann. Da sind einem dann manchmal schon Leute eingeschnappt oder können das dann eben nicht verstehen, ne? Dass dann eben mal die kleinen Vögel auch mal in die Freiheit entlassen werden müssen irgendwie und man dann eben nichts mehr davon haben kann. Mhm. So, das ist ganz einfach so. Ne? Das ist ja auch bei Fußballvereinen so mit Fußballern oder irgendwas. Ne?
Also, da gehört es ja aber irgendwie so ein bisschen zur Kultur dazu.
Ja, das stimmt. Ne? Also jemand wie Bayern München, da muss nicht sofort jedes junge Talent entdecken oder so, weil sie die auch später kaufen können, wenn sie schon in der dritten oder zweiten Liga Furore gemacht haben. Ne? Das ist klar, aber das sind manchmal schon schmerzhafte Entwicklungsgeschichten. Ne? Das gehört zum Wachstumsschmerz dann auch dazu.
Ja, ich hätte auch gerne irgendwo einen Mentor in irgendwas gehabt, aber ich wusste nicht, wer und wo. Das halt die essentiellen Punkte haben da halt einfach gefehlt.
Naja, also einerseits hast du natürlich den Vorteil, dass du mit an der Spitze von der Entwicklung stehst. Ne? Das ist ja, also wenn man was macht, was es vorher so oder bei einer Entwicklung dabei ist, die es vorher so noch nicht so richtig gab, ne? Hat man natürlich da den Vorteil, dass man gut vorne dran ist, aber Leute, nach denen man sich richten kann, denen man hinterher robben kann oder wo man sich was abgucken kann, das ist dann relativ schwierig, sowas zu finden. Ne? Will ich mal eine erfolgreiche Metalband aufmachen oder irgendwas, da gibt es mittlerweile 40, 50-jährige Geschichte, in der du wühlen kannst und Personen, die sich auskennen und so weiter. Ne? Aber das nächste große Social-Media-Ding auf irgendeiner App, die heute noch gar keiner kennt, da weißt du nicht, was geht. Ne? Beziehungsweise wer da die Ansagen macht, wer will da ein Mentor sein?
Ja, zumal man ja sagen muss, dass da die Erkenntnisse während der Veröffentlichung entstehen. Hm. Die sind dann ein paar Monate gültig. Dann ist alles anders und wer in dem Jahr groß ist, ist im Jahr danach vielleicht schon überhaupt niemand mehr.
Ja.
Und das ist halt auch so der Punkt, ne? Also gerade jetzt so was Plattformwechsel angeht, ne? Das klar, es ist geil auf YouTube irgendwie Erfolge zu feiern, aber man muss leider eben auch auf den anderen Plattformen funktionieren, auf TikTok beispielsweise. Und das habe ich in den letzten Jahren halt zugunsten von YouTube sehr vernachlässigt und muss da jetzt irgendwie nachziehen. Also wir haben jetzt auch ich habe da jetzt auch mein Konzept und meinen Plan und werde da jetzt auch bald mit TikTok, mit regelmäßigem TikTok-Content starten, der das so ein bisschen ergänzt. Aber ja, es ist halt so ein immer weiter voran, also es ist so ein steter, man wird stetig zurückgezogen in diesem Bereich und muss immer weiter dagegen ankämpfen, zurückzufallen. Also es ist jetzt nicht so, dass es so ein, man baut die Pyramide auf und kommt immer weiter nach oben, sondern man versucht die ganze Zeit nicht runterzufallen.
Ja, natürlich. Das, also wenn du auf einem gewissen Niveau bist, also am allerschlimmsten ist der Punkt, wo man dieses ewige Wachstum nicht mehr weiter erreicht, ne? Wo es dann eben wirklich eher um Level halten geht oder sagen wir mal um einen gewissen Korridor halten, wo es mal hoch und mal runter geht. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Aber für uns als Musikband ist das auch so, ne? Also du wirst jetzt keine wahnsinnigen Steigerungsraten mehr in Plattenverkäufen oder so hinlegen, sondern wenn du in einem ständig schrumpfenden Markt deine Verkäufe hältst, dann ist das ja eine richtig gesunde Form von Wachstum eigentlich. Ähnlich kann ich mir das im Journalismus deiner Art auch vorstellen, ne? Wo immer eine weitere Professionalisierung, Beschleunigung und mehr Angebote und sowas herrschen, da sein Level und Status zu behaupten, wird dann demnächst dein Wachstum sein. Ne? Das wird dann gar nicht mehr messbarer Wachstum in Zahlen oder irgendwie sein, sondern einfach in einer Statusbetonierung. Da drin wird das Wachstum liegen. Und dann muss man sich ja irgendwann dann auch mal den Punkt finden, wo man sich in die Tiefe entwickelt, ne? Und nicht immer nur in die Höhe. Also und in die Breite eben an.
Oder in die Breite, ja.
Oder genau, an Qualität zulegt, um den Status zu halten und nicht an Qualität zulegt, um noch höher und noch mehr zu bekommen. Ne, das ist ein schwieriger Spagat, also das auch zu erkennen, wann es soweit ist. Ne? Nicht mehr weiter nach oben, sondern mehr an die Breite zu schauen.
Die Frage ist ja, ob sich das ausschließt gegenseitig oder ob das so eine Art stufiges Arbeiten sein kann.
Das hängt auch ein Stück weit von den Rahmenbedingungen ab. Ne? Weil du kannst natürlich mit dem mit dem gleichen Setup oder mit den gleichen Methoden dann trotzdem ein Wachstum nach oben herstellen, wenn der Markt das hergibt. Ne? Weil
ich denke mir, wenn ich jetzt beispielsweise eure Bandgeschichte mir angucke oder so, wie ich das wahrgenommen habe von außen, dann hatte man vor einigen Jahren, ja, mit Iconoclast und so, hatte man ja so die gefühlte Hochphase des Hypes. Und dann ging es ja irgendwie erstmal runter, zumindest von dem, was man wahrgenommen hat, ne? Von der Hypigkeit. Und dann seid ihr jetzt trotzdem irgendwie am Höhepunkt eurer Karriere. Obwohl das ja gefühlt schon der Höhepunkt war und es zurückging. Jetzt nur aus der Perspektive als Fan. Und also das ist ja so eine Art, ne, einmal zurücksteppen, Ground saven, wieder eine Stufe drauflegen.
Ja, ganz genau. Also das hat immer mit meinem Lieblingsspruch zu tun, den habe ich ja schon ein paar Mal zitiert von Johann Sebastian Bach, der Ozean ist kein Springbrunnen. Ne?
Naja.
Also es gibt natürlich irgendwann den Springbrunnen, aber dann zieht sich die Wasserebene eben auf Höhe der Fontäne und du siehst keinen Springbrunnen mehr, aber trotzdem ist natürlich der Wasserstand höher und wenn dann wieder eine Fontäne kommt, ist es dann trotzdem nur dieses Level. Ne? Klar, also ein Hype ist was man viel, viel mehr wahrnimmt, ne? Aber trotzdem haben wir mal darauf geachtet, dass wir keinen Boden bei unseren alten Fans verlieren. Ne? Also das ist ja der größte Fehler von ganz vielen Bands, die sind jetzt irgendwie bekannt und schielen nach immer neuen Fans. Ne? Und dann kommt so eine Kommerzialisierung und Anbiederung. Und wir versuchen immer darauf Wert zu legen, dass erstmal die Fans, die wir haben, zufrieden sind. Ne? Und dann kannst du noch was für neue Fans dazu machen. Aber also wir werden oft gefragt, ob man da so ein bisschen zähneknirschend, also in Interviews kriege ich das jetzt total oft gesteckt, ne, diesen riesigen Erfolg von Electric Callboy zum Beispiel. Ja, die sind auch aus dem Metalcore und was weiß ich. Und jetzt seid ihr nicht mehr die größte Metalcore-Band in Deutschland und bla bla bla. Und da sage ich auch immer, naja, es wird ja auch langsam mal Zeit, dass es mal irgendwie andere Wunderkinder gibt. Ne? Wir sind jetzt alle locker über 40. Irgendwie, da können wir doch nicht mehr der neue heiße Scheiß sein, der hier irgendwie für Furore sorgt. Da muss es doch endlich mal auch neue geben, die da voranschreiten.
Ja, die Mitte 30 nämlich.
Ja, nö, ist doch so, ne? Ist doch, die sind auf jeden Fall vom Alter her jetzt dafür geeignet, ihren Peak für die jahrelange Arbeit zu ernten und so weiter. Ne? Und das sind ganz normale Entwicklung. Also da weiß ich auch
das
nicht.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch einfach sieht, ich lese gerade ein interessantes Buch zu dem Thema Mastery von Robert Greene ist das. Und da geht es eben auch um den Punkt, dass man, das ist mir ja selbst schon aufgefallen, ich habe es schon oft gehört und das Buch bestätigt das auch schon wieder, man braucht diese 10 Jahre, die man kontinuierlich und konsistent sozusagen in seine Arbeit investiert und sich verbessert und lernt und daran wächst so und wirklich dabei bleibt. Und dann wird es durch den Grad der Professionalisierung, den du da erreichst, in dem Bereich, in dem du arbeitest, wirst du Dinge erreichen, die für einen Einsteiger in dem Bereich völlig undenkbar erscheinen. Logischerweise, weil du Dinge so automatisch und so schnell verknüpft wahrnimmst und umsetzen kannst, was aber nur möglich ist durch diese Zeit des Lehrlingseins, sage ich jetzt mal, dieses Bereichs. Und das ist meines Erachtens heutzutage viel zu wenig Leuten bewusst, dass man eben dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre, genau darauf ja bezieht. Also es bedeutet ja nicht nur, dass man da jetzt nicht groß auftrumpfen kann und so tun kann, als sei man hier sonst wer, sondern dass es darum geht, dass man die Meisterschaft nicht innerhalb dieser Lehrjahre erreicht, sondern erst am Ende dessen. Und dass diese Lehrzeit notwendig ist, um ein Meister werden zu können.
Ja, ganz genau. Also es ist total, total augenscheinlich. Also den Fehler machen viele Künstler, ne? dass sie Hype mit Erfolg verwechseln. Ne? Die haben einen Hype und denken, das ist schon Erfolg. Erfolg ist das, was auf den Hype folgt. Ne? Eben diese Jahre der Meisterschaft, in denen du deinen Erfolg ausbaust und sicherst. Der Hype sind nur die Vorschusslorbeeren, das, was dich in den Erfolg reinheben kann. Aber da drehen schon so viele Leute durch und machen so viele Leute Fehler und hören auf falsche Versprechungen und auf falsche Mentoren und Beratschlagungen, dass es dann fast schon tragisch ist. Ne? Also ein Hype ist noch nicht der Erfolg. Das ist genau das, was du vorhin so von außen ganz interessant für mich so gesagt hast. Ne? Also mit Iconoclast, da war der Hype irgendwie da, aber jetzt den Erfolg, den haben wir jetzt in den Jahren, ne? Wo wir beim Wacken auf den Plakaten oben draufstehen und was weiß ich, das war damals in der Hype-Phase noch nicht so. Ne? Da musst du dich auch irgendwie richtig einordnen können, ne? Oder zumindest nicht falsch einordnen können. Ne? Richtig einordnen kannst du dich dann erst während der Jahre der Meisterschaft. Aber das ist wirklich so. Hype ist noch kein Erfolg. Ne? Der Erfolg, der folgt erst danach, wenn du alles richtig machst. Und in die Phase kommt nicht jeder, der gehypt ist.
Und da hoffe ich, dass unser gemeinsamer Freund von Kanonenfieber diese Gedanken auch im Hinterkopf hat und diesen Hype manifestiert.
Ja, also ich sag mal, an irgendwelchen bierseligen Abenden auf Sitzbänken, auf Festivals, die du veranstaltest, da haben wir über solche Sachen schon geredet, ja.
Ja, das treibt ihn ja auch um. Hm. So dieser Gedanke, was macht man mit so einem Hype und wie geht man damit um? Also er ist da, glaube ich, auch sehr konzentriert.
Ja, also du musst, wenn die Hype-Pfeife ertönt, musst du in den richtigen Zug steigen. Ich glaube,
Das ist ein schönes Bild, Mike.
Ich glaube, das ist es am knackigsten auf den Punkt gebracht. Dann landest du auch da, wo du dort landen willst. Ne?
Ja. Aber das ist fantastisch. Wir haben jetzt tatsächlich diese Frage beantwortet. Ne?
Also auf jeden Fall nicht in Castingshows. Also, ne?
Ja, auf jeden Fall nicht in Castingshows und auf jeden Fall nicht über irgendwelche Hypes. Hm. Also eigentlich wollte ich mit dir ja nur die Liste jetzt
durchgehen. Aber es steht noch drauf.
Gerne mal was mit Musik.
Ah, okay.
Ja, haben wir ja gerade.
Back to the Roots. Ne?
Mm. Back to the Roots. Ja, weiß ich nicht. Das haben wir ja so oft.
Also wenn uns was Musikalisches bewegt, dann, ich glaube, sind wir ja beide geschmacklich und so wie wir sozialisiert sind, so gestrickt, dass wir das immer austauschen. Ne?
Eben.
Also das denke ich.
Ich mag das wie so ein bisschen Gewürz mit reingestreut in allgemeine Themen, doch nicht als großes Thema. Dazu ja. sind doch andere Podcasts da, glaube ich. Natürlich Burgen.
Oh. Mhm.
Ne? Ich will nicht auf das Funkformat von Alex darauf warten.
Ja, das ist eigentlich ein Wunder, dass es sowas überhaupt noch nicht gibt. Ach, übrigens ging es vorhin beim Tierarzt im Wartezimmer. Ich hatte im Auto noch Podcast gehört irgendwie über mein Handy, über die Anlage und hatte das dann irgendwie ausgemacht und habe dann das Handy in der Tasche und wie das dann so ist, fing das auf einmal wieder an zu laufen auf meinem Handy, auf laut gestellt im Wartezimmer. MDR, der NDR-Wissens-Podcast war das, glaube ich, heute das Thema Masturbation.
Ach du Scheiße, und dann
fällt du zur Kastration. Betretene Ruhe im Wartezimmer. Naja, scheiß drauf, egal. Ich schäme mich nicht.
Hast du noch was Neues gelernt?
Es ging hauptsächlich um weibliche Masturbation. Ja, da habe ich einiges gelernt, ja. Das hat man ja so im Biounterricht nicht gehabt.
Ja, Sexualaufklärung oder Sexualkunde im Zuge des Biounterrichts war bei uns auch extrem knapp gehalten. Hm, hm, hm. Also lass es eine Doppelstunde gewesen sein.
Ja, nee, also ich kann mich dran erinnern, da ging es um Selbstbefriedigung irgendwie, aber das war, ich weiß nicht, ob es dem Fakt geschuldet war, dass wir einen Bio-Lehrer hatten, aber da ging es eigentlich fast eher nur so um die Jungs, muss ich ehrlich sagen. Allerdings muss man auch sagen, dass wir als Jungs da rumsaßen, du bist dann natürlich in der Entwicklung dem Mädchen auch um einige Jahre hinterher, die da in der Klasse sitzen. Ich glaube, die wissen da schon einiges mehr als wir Idioten, die wir da rumgesessen haben. Ja. Aber ein interessantes Thema auf jeden Fall.
Ja, wann wird aus Toleranz Gleichgültigkeit? Gibt es einen Unterschied zwischen Akzeptanz und Scheißegal? Möchte Martin wissen.
Dazu einen ganzen Podcast. Gibt es einen Unterschied zwischen Akzeptanz und Scheißegal?
Naja, wenn es scheißegal ist, dann ist es ja kein wirklicher moralischer Aufwand, oder? Also keine persönliche
Da muss ich ja noch nicht mal eine Akzeptanzentscheidung irgendwie treffen. Ne? Das bedeutet ja eine Befassung irgendwie mit der Sache. Und es ist dann höchstens ein wenn man etwas als Akzeptanz oder Toleranz verkauft, was einem eigentlich scheißegal ist, da steckt schon so ein bisschen was Unlauteres mit drin, oder?
Richtig, richtig, schon. Schon, ja. Sehe ich auch so. Hm, hm. Also haben wir die Frage auch beantwortet.
Wer hat noch nicht, wer will noch mal die großen Fragen des Lebens heute hier abschließend behandelt?
Ja, hier ist beispielsweise eine Frage, ich verstehe sie nicht ganz. Welche Einnahmequellen für Musiker entwickeln sich wie Weltraumrecht und das neue koloniale Zeitalter auf dem Mond?
Weltraumrecht?
Ja.
Das ist so eine ganz obskure Abspaltung vom Völkerrecht irgendwie.
Aber es könnte auch sein, dass da, also es ist ein Semikolon dazwischen. Ich könnte mir vorstellen, dass es gemeint ist, welche Einnahmequellen für Musiker entwickeln sich wie, also wie gut oder schlecht, Fragezeichen, ah ja. Neuer Satz. Also vermutlich ist es nicht eine Frage, die gestellt wurde. Ich glaube, alle sind scheiße, bis auf die Live-Einnahmen, oder?
Ja, also Merchandise und Live. Also jetzt mal, sag ich mal, für die Bands, die jetzt nicht in der oberen Reihe bei den Festivals spielen und gerade Bands, die jetzt neu anfangen, also auf dem physischen Tonträgermarkt wahrscheinlich nicht stark vertreten sind, muss man ganz klar sagen. Live, Merchandise und dann natürlich, wenn es einen gewissen Internet-Hype gibt, noch über Instagram, TikTok und YouTube, ne? Aber Plattenverkäufe oder Streaming-Einnahmen ganz sicher nicht mehr. Das sind die Einnahmequellen.
Selbst der Markt für Schallplatten geht wieder zurück, habe ich gesehen.
Ja, also das war aber auch trotzdem, also wir haben, also Bands, die wie wir gestrickt sind, ne, die relativ modern sind, aber noch einen stabilen physischen Tonträgerabsatz haben trotzdem immer mehr CDs verkauft als Vinyl, ne? Das Bild, das tut im Vinyl-Hype, hat das schon immer etwas getäuscht. Wir haben trotzdem immer mehr CDs verkauft als und Boxen als Vinyl. Ne?
Vielleicht ist das ein bisschen abhängig davon, welche Zielgruppe man hat. Ne? Also wird das ganz gemessen auf den großen Markt. Wenn man da jetzt irgendwie so richtig audiophile Klassik und Jazz und so weiter Fans.
Ja, also audiophile Leute hören kein Vinyl. Weil CD einfach besser klingt. Das ist ein Fakt. Außerdem... Der schöne Unterschied.
Ich glaube, da gibt's viel Streitpotenzial bei der Frage.
Ja, aber es ist objektiv einfach so. Also die Musik, wenn sie produziert ist, wie sie gemeint ist.
Weißt du, ich wurde von so vielen Menschen zurechtgewiesen, dass es ja viel, viel besser ist mit Vinyl und allem drum und dran und das noch. Ja, ne? Also
es kann sein, dass das manchen Leuten besser gefällt, aber wenn du die objektiven Maßstäbe, die man da möglicherweise ansetzen kann, ansetzt, ist CD einer Schallplatte weit überlegen. Aber zum Thema Audiophil hatte ich einen schönen Aphorismus irgendwie gelesen, weil Audiophile, die benutzen nicht ihr Equipment, um deine Musik zu hören, sondern Audiophile benutzen deine Musik, um ihr Equipment zu hören. Hm. Das ist der Unterschied. Das ist das, was jemanden ausmacht, der audiophil ist. Und da reden wir jetzt von Leuten, die Plattenspieler für 20.000 Euro oder Vorverstärker von 50.000 Euro haben oder so. Ne?
Oder ein eigenes Stromnetz, wie dieser eine Typ in Japan.
Echt? Naja, ja. Gut. In Sachen von Solarkraftwerken oder so ist das vielleicht auch möglich. Ja. Ist schon krass. Aber dieser eine Punkt, der da jetzt noch stand, Weltraumrecht.
Ja, Weltraumrecht.
Habe ich eine interessante Buchempfehlung. Es gibt tatsächlich einen Juristenanwalt, der hat sich mal hingesetzt und hat über rechtliche Probleme beim Kontakt mit Außerirdischen nachgedacht. Da gibt es ein Buch dazu. Also ich glaube, unter den Stichworten müsste man das auch finden. Das fand ich sehr, sehr interessant und kurzweilig. Rechtsfragen beim Kontakt mit Extraterrestrischen.
Zumindest mal ein Thema, wo man sich jetzt nicht mit den Problemen der Welt aktuell auseinandersetzen muss.
Beim Kontakt mit Außerirdischen von einem Herrn Stähle geschrieben. Erste Auflage 2022. 36 Euro.
Kannst du denn sagen, dass das Hand und Fuß hat, was der Mann da schreibt?
Also es ist vom Völkerrecht her gedacht natürlich. Ne? Es ist schon kurios, Auf jeden Fall, ne, also allein Vertretungsfragen, ne, wer spricht für die Menschheit oder was weiß ich, das ist ja je nachdem, welches Land, ob das Bollywood dreht oder Hollywood, gibt es da natürlich führende Nationen, die da das Sagen haben.
Ja, aber Fakt ist, New York wird zerstört. Und der
immer, in jedem Szenario, klar. Also rein faktisch als Juristen muss ich sagen, es gibt ja sowas wie internationales Privatrecht, also das ist eine Rechtsmaterie, die sich damit befasst, was bei Sachverhalten, an denen verschiedene Länder oder Nationen oder das Recht verschiedener Länder beteiligt ist, welches Recht da gilt. Ne? Und selbst das ist schon umstritten. Also wir kriegen es schon auf der Erde nicht hin, einheitliches Kollisionsrecht. Also wir kriegen das schon auf der Erde irgendwie nicht hin. Ne? Und das dann natürlich auf extraterrestrisch zu beziehen, was dann in anderen Galaxien für Rechtsauffassungen herrschen mögen oder so, oder was die von der Menschheit halten. Vielleicht sind wir für die ja auch nur Ungeziefer. Tierrechte gibt es ja hier auf der Erde auch nicht von jedem anerkannt. Also das ist schon schwierig. Also ich muss da immer denken an Per Anhalter durch die Galaxis, ne? Wo da die Erde einem intergalaktischen Autobahnbau weichen soll, und als dann die Erdlinge protestieren, dann wird gesagt, ja Moment, die Planungsunterlagen, die lagen doch Jahrhunderte auf dem für sie zuständigen Amt in Alpha Centauri oder irgendwo aus. Hätten sie doch einsehen können. Das ist schon sehr, sehr amüsant, ne? Und so ähnlich stellt man sich das dann irgendwie vor. Also es ist natürlich mit dem Augenzwinkern das Buch, aber es sind schon allein auf die Fragen zu kommen, die der Mann sich da drin stellt, das ist schon interessant.
So, dann gibt es natürlich jetzt noch einen anderen Prozess mit einem anderen Außerirdischen, der gerade abläuft in Halle. Hast du das ein bisschen beobachtet?
Ein Außerirdischer in Halle?
Na, auf jeden Fall ein Verstrahlter.
Was, der Bombenbauer, von dem du letztens erzählt hast?
Nee, Bernd. Bernd.
Ach, Bernd.
Bernd.
Ach,
der wird
Bernd.
Von Herrn Vosgerau verteidigt.
Ach, das ist in Halle, der Prozess.
Das ist in Halle, ja. Okay, du bist also noch nicht firm, was da abgeht. Alles klar, dann red mal, dann lass uns doch einfach in Berlin drüber reden.
Ja gut, also ich weiß, er hat SS und SA-Sprache irgendwie verwendet, ne, und um sowas geht's da irgendwie, aber ich wusste nicht, dass das
in Halle stattfindet. Ich fand den ersten Verfahrenstag sehr spannend, weil er eigentlich fast nur daraus bestand, dass der Vosgerau versucht hat, jedes kleinen Wickelzug zur Störung des Gerichts da irgendwie durchzuführen und Zeit zu schinden.
Ja, lass in Berlin drüber reden.
Lass in Berlin drüber reden. Dann habe ich noch eine andere Frage an dich tatsächlich, bevor ich jetzt mit einem ausführlichen Kundenservice einsetze.
Yeah.
Nämlich, es interessiert mich ein ganz kleines bisschen, kam nämlich gerade ein Beitrag von Simplicissimus raus zum Monte Cali.
Monte Cali?
Der Monte Cali.
Welcher?
Na, der in Hering.
Ja, okay.
Na, ihr habt doch sicherlich mit dem Salzaustrag in die Werra zu tun.
Das Umweltministerium?
Ja.
Keine Ahnung. Also das Einzige, was ich davon weiß, dass wenn irgend so ein Thema irgendwo politisch aufkommt, Finger weg und Fresse halten. Also okay. Auch wenn es um irgendwelche Verträge mit irgendwelchen Kali-Firmen nach der Wende und was weiß ich geht oder so, das ist ja immer ganz großer Stoff für irgendwelche politischen Skandale, um Gottes Willen. Also ich weiß aber nur, dass es der Werra auf jeden Fall besser geht als zu DDR-Zeiten, weil da war in dem Fluss wirklich nichts.
Naja, aber wenn man sich die Grenzwerte anschaut, die da aktuell vorherrschen, ist der Fluss ja immer noch kein Süßwasserfluss, ne?
Da muss ich dich an unsere Abteilung 2 Ministerium, ich bin Abteilung 4.
Ach so, Mike! Mensch, das hätte ich bedenken müssen. Entschuldige die Frage, dass ich jemanden aus Abteilung 2 gefragt habe, nicht aus Abteilung 4. Na gut, dann würde ich sagen, falls du keine weiteren Anmerkungen hast, Mike, dann würde ich mit dem Kundenservice einfach starten heute.
Oh, ich bin gespannt.
Ja, und diesmal bin ich mir zu 100% sicher, dass du die Person kennst.
Oh, der also wirklich, Druck.
Also
der Druck.
Ohne Witz, wenn das jetzt nicht, also ich habe mir jetzt auch keine Mühe gegeben, das so umzuschreiben, dass du nicht draufkommst, weil es ist nicht möglich. Ich habe heute nämlich eine Geschichte mitgebracht, die gut zu einem aktuellen Thema passt, das wir jetzt gar nicht besprochen haben, weil wir überhaupt nicht drauf gekommen sind, neben Weltraumrecht und Mentoren. Es geht tatsächlich nochmal, ich fand es beim letzten Mal so lustig, um eine Spionagegeschichte.
Okay.
Und zwar geht es um Günther Karl-Heinz Guillaume.
Oh ja, natürlich, ja.
Nassiste. Der wird
Günther
als,
Karl-Heinz Guillaume.
Aber bitte noch nicht verraten für die Leute, die noch nicht Bescheid wissen. Der wurde als Sohn eines Musikers am 1. Februar 1927 in Berlin geboren. Ne? Und da merkt man, eine interessante Kindheit erhält. Ne? Also im selben Jahr, im Jahr der Machtübernahme, kommt er in die Schule, in die Volksschule bis zur 8. Klasse. Also 1941 verlässt er die und geht zum Atlantik Verlag und Bilderdienst, wo er eine Lehre beginnt. Dann kommen 3 Monate Reichsarbeitsdienst und er gehörte dann zu der sogenannten Flakhelfer-Generation. Also zu denen, die irgendwie in dem Alter waren, in dem sie jetzt irgendwie nicht mehr so richtig an die Front konnten, sondern so irgendwie was Beihilfe leisten konnten sozusagen. Und da war er wirklich Flakhelfer bis zum Ende des Krieges. Trat am 20. April 1944, ne, war ja gerade, Führergeburtstag, ja. Trat er noch in die NSDAP ein und geriet dann am Ende des Krieges in britische Gefangenschaft, aus der er dann aber zurück nach Berlin floh. Ja. Kam dann zurück ins zerstörte Berlin und suchte sich dann wieder einen Beruf im Verlagswesen aus. Und zwar arbeitete der dann bei Volk und Wissen. Ja. Wer im Osten in die Schule gegangen ist, der kennt den Verlag vermutlich.
Auf jeden Fall.
Ja. Allerdings sollte das nicht die einzige Beschäftigung von Günther Guillaume sein. Ne? Denn Günther Guillaume, der wurde nämlich auch noch angeworben als Agent des Ministeriums für Staatssicherheit. Genauso wie Christel Bohm, seine Frau, die er 1951 heiratete, die auch IM fürs MFS war. Und von denen bekam sie natürlich eine ausführliche Ausbildung und einen ganz besonderen Auftrag. Ein Auftrag, der nicht ganz ungefährlich war. Sie sollten nämlich den Westen unterwandern. So. Und nach einer sehr intensiven Vorbereitungszeit wurde das Ehepaar dann 1956 durch die Stasi in den Westen geschickt. Und alle glaubten, die haben doch rübergemacht. Ja, weil ja gar keiner Bescheid wusste, was da dahinter steckte. Und die sind dann eben in den Westen gemacht, was dort nicht direkt auffiel, weil Christels Mutter einen Wohnsitz in Frankfurt am Main hatte, weswegen die beiden nicht in so ein Notaufnahmelager mussten, sondern da direkt hinkamen. Die bekamen dann vom MFS dann auch noch 10.000 Mark, starteten da so eine normale bürgerliche Existenz und zwar mit einem Café. Ne, dem Bohm am Dom.
Bohm am Dom.
Also wie Christels Mutter, ne, der Nachname, die war mit einem Niederländer verheiratet.
Ach so.
57 kam dann auch schon der Sohn Pierre zur Welt und in diesem Jahr trat er dann auch in die SPD ein, also nicht der Sohn, sondern Günther. So. Auch die Frau war dann mit der SPD verbunden, die wurde Sekretärin im Parteibüro der SPD. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das schon bei der letzten Agentengeschichte so spannend oder so interessant, dass man wirklich so Leute hat, die dann verpflanzt werden an einen Ort, irgendwo hingeschickt werden und da einfach eine unerhörte Karriere hinlegen innerhalb kürzester Zeit. Ich meine, klar, der Geheimdienst kann ja sicherlich da auch noch ein Stück weit einen Weg ebnen, aber ich meine, manche Sachen kann ja auch der MFS nicht beeinflusst haben, so in diesem Ablauf, der da.
Nee, natürlich nicht, aber es werden ja auch Leute dafür ausgewählt, die so eine
Potenzial
Networking-Potenzial haben, ne? Haben und Entwicklungspotenzial haben, ne? Und eine einwandfreie Legende eben auch, ne?
Ja. Aber die Entwicklung ist schon wirklich beeindruckend. Zum Beispiel ab 1963 war Guillaume im Büro des SPD-Unterbezirks Frankfurt-Main. 68 war dann Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Stadtrat und Stadtverordneter Frankfurt-Main. Und dann kam der alles entscheidende Schritt in dieser Karriere, leider, die er da erklommen hat. Er wurde 69 Wahlkampfbeauftragter für den Wahlkampf des Bundesverkehrsministers Georg Leber.
Hm.
Und der sollte ein fulminanter Erfolg werden. Ja, und was natürlich ganz gut ist, weil dann wird man natürlich auch entsprechend hochgelobt und beziehungsweise mitgenommen. Das sollte sich für Guillaume auszahlen. Der sollte dann nämlich an die Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik des Bundeskanzleramts vermittelt werden.
Hm.
So, jetzt ist natürlich die Frage, ist es wirklich möglich, für einen Spion der DDR einfach so ins Herz der Macht der Bundesrepublik sozusagen zu gelangen? Ne? Es gab ja vorher noch eine Sicherheitsüberprüfung.
Ja, ja.
Ja, würde er da bestehen? Ja, und zwar ohne Schwierigkeiten. Er erwies sich nämlich als...
Sonst würde ich ihn ja nicht kennen, wenn genau, er das nicht bestanden hätte.
Das war ja auch eine rhetorische Frage für unsere Zuhörenden jetzt. Ja?
Ja.
Er erwies sich als kontaktfreudig und äußerst vertrauenswürdig. Ne? Also da muss man schon sagen, da haben die Leute sehr gut hingeguckt bei der Überprüfung. Beziehungsweise er war einfach offensichtlich ziemlich gut. Denn auch dort dann erwarb er sehr schnell das Vertrauen der Vorgesetzten, und zwar in einem Maße, dass er dann 1972 der persönliche Referent Willy Brandts wurde.
Hm.
So, also du kannst eigentlich nicht näher an den Kern der Macht kommen, wenn du nicht in irgendeiner Wahl oder so teilnehmen willst. Also näher geht eigentlich nicht mehr. Ne? Also er hat Einblick in das persönliche Leben von Willy Brandt bekommen, Zugang zu geheimen Akten und Gesprächsrunden im engsten Kreis des Bundeskanzlers. Der hat sogar Kopien angefertigt und sie in die DDR geschickt von Briefen und Korrespondenz. Beispielsweise ein Brief Richard Nixons an Willy Brandt, das wird so als das bedeutendste Dokument, das er in die Finger bekommen hat, bezeichnet. Und das alles, ohne dass jemand Verdacht schöpft in dieser Zeit. Und wie bei vielen Fällen kommt da auch ihm irgendwann Inspektor Zufall, ne, der tatkräftigste Ermittlungsbeamte Deutschlands in die Quere. 1973 fiel dann nämlich das erste Mal auf, dass der Name Guillaumes in drei Spionagefällen, und zwar den Fall Gronau, Sieberg und Gersdorf, irgendwie auftaucht im Zusammenhang. Und da fällt den Ermittlern dann auf, naja, also bei dreimal ist es kein Zufall mehr. Und sie finden dann auch heraus, beziehungsweise sie wussten, dass seit Ende der 50er Jahre jemand auf die SPD angesetzt ist mit dem Code Buchstaben G. Ja, also wie Guillaume im Endeffekt. Das hat der Beamte Bergmann herausgefunden. So, und dann fiel dann noch was ziemlich Lustiges auf. Es wurde am 1. Februar 1973 ein Zahlencode in den Westen entsandt, wo einem gewissen G-Geburtstagswünsche jemand hat zukommen lassen. Ja. Aha. Was dann dummerweise wirklich der Geburtstagstag von Günter Guillaume war. Und das sind dann so diese Kleinigkeiten, die dann zusammenkommen, die dann dieses Gesamtbild ergeben haben. Und dann kamen dann noch ein paar mehr dazu. Und das führte dann zu dem Urteil von diesem Bergmann. Aufgrund des Ergebnisses der Auswertung muss angenommen werden, dass die Eheleute Guillaume Mitte des Jahres 1956 im Auftrag der HVA, also der Hauptverwaltung Aufklärung der DDR, in die Bundesrepublik eingeschleust worden sind. So, es sollte allerdings noch bis zum 24. April 1974 dauern, bis man die beiden dann dingfest machte. So, und da ist jetzt die große Frage, warum ließ man da noch so viel Zeit ins Land gehen? Weil Brandt, der wird Ende Mai 1973 von Hans-Dietrich Genscher informiert, dass Guillaume eben des Landesverrats verdächtigt wird. Also Brandt weiß sozusagen fast ein ganzes Jahr darüber Bescheid. Und was dahinter steckt, ist, dass der Chef des Verfassungsschutzes, ganz genau, Günter Nollau, sich gedacht hat, ist doch eine gute Idee, wenn wir den einfach ein bisschen selber observieren. Wenn wir uns einfach mal anschauen, was der so macht. Ne? Und der setzte sich dafür ein, den Guillaume in dieser Position zu belassen. und ihn nicht auszuliefern sozusagen. So und das Problem in diesem Zusammenhang war aber, dass er trotz dessen weiterhin Zugang zu hochgradig wichtigen Dokumenten hatte und auch Dokumenten, die nach dieser Entdeckung seiner Agententätigkeit erst entstanden sind. Also man hätte da ihn irgendwie so ein bisschen abschotten können von dem Tagesgeschäft, was man aber irgendwie nicht getan hat, trotz dessen, dass diese Erkenntnis schon war. Jedenfalls wurde er dann am 24. April 1974 verhaftet und sagte dann während der Verhaftung: Ich bin Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR und Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Ich bitte, meine Offiziersehre zu respektieren. Und niemand weiß so richtig, warum er das gesagt hat. So, also das wird tatsächlich so spekuliert. Folge dessen war auf jeden Fall ein politisches Erdbeben, das sich darauf ergab. Ja? Also die sogenannte Guillaume-Affäre wurde das dann auch genannt.
Ja.
Und führte zu einer großen innenpolitischen Krise und am Ende des Tages auch zum Rücktritt von Willy Brandt, der dann quasi dem Bundespräsidenten auch schrieb, bei seinem Gesuch des Rücktritts wegen Fahrlässigkeiten im Zusammenhang mit der Agentenaffäre Guillaume. Ja, also nicht deswegen, weil da jetzt ein Spion war, sondern eben, weil er ihn nicht hat entfernen lassen. Und weil das jetzt so ein Jahr quasi lief und der eben nach wie vor diese Zugänge hatte und so weiter und so fort. Ja, also das ist tatsächlich, hat einen großen Einfluss auf das Werden in der politischen BRD. Guillaume, der wurde 75 zu 13 Jahren Freiheitsstrafe und 5 Jahren Wahlrechtsausschluss verurteilt. Seine Frau erhielt 8 Jahre Freiheitsstrafe. Und dieses ganze Thema ist ja eigentlich erst durch diesen Rücktritt so groß geworden, weil nämlich die Informationen, die er weitergegeben hat, gar nicht so relevant waren. Ja, von 19 benoteten Informationen wurden 14 mit 3, also mittlerer Wert, 5 mit Note 2, also wertvoll, aber nicht eine einzige mit einer 1, also sehr wertvoll bewertet. Und der Rücktritt von Brandt wiederum war für die DDR eigentlich auch scheiße, weil das komplett, ihre Politiklinie im Endeffekt durchkreuzte, die sie da in den 70ern fahren wollten. Also es war eigentlich ein Debakel. Nichtsdestotrotz kehrte er dann 81 durch einen Agentenaustausch in die DDR zurück und wurde da mit großen Ehrungen empfangen. Als Kundschafter des Friedens wurden die beiden gefeiert, erhielten den Karl-Marx-Orden. Er wurde zum Oberst im MFS, seine Frau zum Oberstleutnant befördert. Dann erhielt er 85 noch an der Potsdamer Hochschule des MFS ehrenhalber die Würde eines Doktors der Rechtswissenschaft als Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die Sicherung des Friedens und die Stärkung der DDR, was ja offensichtlich überhaupt nicht der Fall war. Ja, aber halt als Propagandamittel hat es dann noch funktioniert irgendwie. Ja, also es war nicht die einzige Affäre in seinem Leben, diese Guillaume-Affäre. Noch am Tag der Rückkehr in die DDR begann er nämlich mit der Krankenschwester Elke Brüllen Verhältnis, weswegen er sich dann von seiner Frau scheiden ließ. So, ne? Also immer diese Agenten und ihr wildes Liebesleben.
Tja, die Ostmädels, wer kann ihnen widerstehen?
Die,
ne?
Ostmädels, am ersten Tag sofort schwach geworden, unglaublich. Deren Nachnamen hat er dann bei der Heirat 86 übernommen. Ne? Also er hieß dann auch Brühl mit Nachnamen. 88 schrieb er dann noch seine Memoiren, die Aussage. Aber viel mehr passierte dann nicht, weil er dann nämlich an einem schweren Leiden erkrankte und 95 dann an Nierenkrebs verstarb. Okay. Genau. Was soll man sagen? Also von den DDR-Ehrungen ist natürlich nichts geblieben. Die Erinnerung ist dementsprechend an ihn. Sein Name ist nicht geblieben. Sein Sohn Pierre hat den Mädchennamen seiner Mutter übernommen, also Bohm. Und hat dann auch ein Buch geschrieben, hat dann auch seine Memoiren geschrieben, mit dem Titel Der fremde Vater. Also da weiß man ungefähr, was das sozusagen für einen Einfluss hatte, dann konfrontiert zu werden damit, dass das ganze Leben, das man da quasi geführt hat, die Jahre im Westen, dass das alles ein großer Schwindel war. Ja. So, das war das Leben und der Einfluss des Spions Günter Guillaume.
Ja, krasse Nummer auf jeden Fall. Ja, wobei sich da Politikwissenschaftler und Beobachter eigentlich einig sind, dass Willy Brandt auch keinen Bock mehr hatte. Ne? Es war eher so ein Vorwand zum Rücktritt. Mhm. Und das war jetzt nichts, weswegen jetzt ein Kanzler hätte zurücktreten müssen oder so in der Zeit. So wurde das zumindest wahrgenommen. Mhm. Also da war halt da schon auch ausgelaugt. Ne? Mhm. Und hatte eh keine Lust mehr auf den ganzen Scheiß. Also das war Willy Brandt sozusagen eher ein Vorwand zum Rücktritt. Ne? Also hätte er den Willen zur Macht zu der Zeit noch gehabt, wäre er sicherlich nicht zurückgetreten. Also so wird das zumindest immer bewertet in den Quellen, die ich immer darüber gelesen habe.
Aber weißt du, warum er keinen Bock mehr hatte zu dem Zeitpunkt?
Naja, Willy Brandt war schon auch, da war verbraucht in den politischen Kämpfen, ne? Also von den ständigen Anfeindungen und auch rein körperlich und mental. Ne? Also Willy Brandt war schon auch zeitlebens ein Stück weit ein Frack. Ne?
Also war es nur noch Willy ausgebrannt sozusagen?
Willy, also zahllose Affären. Ne? Man hat auch mitunter Schwierigkeiten gehabt, ihn auch mal nüchtern zu Interviews zu schicken oder so. Ne? Also
ach, das doch so übel,
schon,
ja?
Naja, also jetzt hier nicht total, aber da sind schon auch Anekdoten überliefert. Ne? Willy Brandt war schon, und ich meine, hat ja auch ein krasses Leben gehabt. Ne? Ja. Also zollt ja dann auch sein Tribut. Aber natürlich ja bei der Wiedervereinigung auch nochmal ein prominentes Gesicht dafür natürlich gewesen. Ne? Da ist er ja auch omnipräsent da noch gewesen. Also ist, also wie gesagt, einer meiner Lieblingspolitiker und der Grund, warum ich damals in die SPD eingetreten bin, diese unglaubliche Lebensgeschichte von Willy Brandt, das ist schon ein Richtwert und eine Hoffnungsfigur für eine ganze Generation damals gewesen in der Bundesrepublik. Ne? Und deshalb ist dieser Rücktritt Willy Brandts auch gleichbedeutend mit einem Cut für diese Generation. Ne? Also dann der nächste sozusagen revolutionäre Marsch durch die Institution, da wurde dann erst von den Grünen wieder angestellt. Aber so diese Geschichte vom Antifaschisten zum Bundeskanzler, von Herbert Frahm zu Willy Brandt, ist schon eine krasse Geschichte. Ne? Man muss sich auch überlegen, was der ja auch im Bundestag sich hat anhören müssen. Also er hat ja an Nürnberger Prozessen als Berichterstatter in norwegischer Militäruniform teilgenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das wurde im Bundestag von irgendwelchen gerade aus der CDU-CSU-Riege ihm immer vorgehalten, dass er da in der Uniform des in Anführungsstrichen Feindes unterwegs war und ein Vaterlandsverräter. Sogar seine uneheliche Abstammung hat im Parlament immer wieder eine Rolle gespielt und so weiter. Und mit Willy Brandt unweigerlich verbunden natürlich die große Figur von Herbert Wehner, ne, der da so als Ziehvater im Hintergrund stand, der aber natürlich als Kommunist zu der Zeit nie nach der Macht greifen konnte und deshalb sozusagen Willy Brandt mit aufgebaut hat. Also das ist eine ganz, ganz interessante Geschichtsepoche der Bundesrepublik. Also lohnt sich wirklich, sich mit zu beschäftigen und was drüber zu lesen.
Und deswegen war mir klar, dass du natürlich Günter Guillaume kennst. aber ich fand, die Geschichte sollte mal erzählt werden. Und gerade weil wir jetzt gerade ja schon wieder so einen großen Spionageverdacht in Deutschland haben und ich mich jetzt auch gerade mit dem Thema Maximilian Krah und die viel zu eng chinesischen Verbindungen.
Jetzt ist auf einmal China noch mit im Boot, ne? Ultra krass. Also mal gucken, was sich da bis Samstag so an Entwicklungen ergibt. Vielleicht kann man das nochmal elaborieren.
Auf jeden Fall. Ich denke, das heben wir uns einfach auf. Also dementsprechend, falls ihr Bock habt, wir sind beim TazLab. Wann? 15.15 Uhr ist unser Slot?
Ich glaube ja, aber es ist ein interessanter Veranstaltungstag. Also wenn man sich da mal durchschaut, also von Kowalczuk bis sonst wer rennen da ja Leute rum. Ich glaube, unser Bodo wird auch irgendwo zugeschaltet.
Gleichzeitig, während wir unterwegs
Ja, aber wir sind ja live da. Bodo sitzt ja in der Staatskanzlei vor der Kamera und wird nur zugeschaltet. Aber also
ach, das wäre eine Option gewesen, Mike.
Interessanter Tag dort.
Da hätten wir uns ja auch einfach zuschalten können. Ja.
Na, auf also dem wir, Level sind wir noch nicht.
Nee, wir sind echt da tatsächlich.
Na gut, vielen Dank für den Herr Guillaume. Hätte ich nicht gedacht, dass der mir heute begegnet. Das ist ja gut.
Tja. Unentdeckt, ne? Bis er dann auftaucht. Ja. Quasi. Gut, Mike, alles ich danke klar. dir.
Bis Samstag.
Bis Samstag. Tschüss.
Na, tschüss.
Weiß ich nicht, eine Laufente?